Dann können wir anfangen. Zu Beginn machen wir nochmal so einen Test, so ein Quiz. Sie kennen das Digi-Seminar alle und wir machen hier einfach mal nochmal ein Quiz zur Konstitutionstheorie und starten den mal hier. Jetzt dürfen Sie wieder raten. Also, welche Thesen vertritt die Konstitutionstheorie? A. Personalität ist eine akzidentelle Eigenschaft des Organismus. B. Eine rudimentäre Erste-Person-Perspektive ist für Personalität hinreichend. C. Eine robuste Erste-Person-Perspektive ist für Personalität hinreichend. D. Die Ontologie muss nicht der Biologie folgen. Ja.
Auf jeden Fall C.
Sonstige Vorschläge? D. War es das? Soll ich auf Senden klicken? Ja, dann machen wir das hier und es sieht gut aus, richtig. So, nächste Frage. Was besagt die Key Distinction der Konstitutionsthese? A. Personen sind von ihrem tierischen Organismus als Substanzen verschieden. B. Person und Organismus haben dieselben Eigenschaften, einmal abgeleitet, einmal unabgeleitet. C. Wir sind identisch mit einem tierischen Organismus. D. Wir gehen eine Einheit mit unserem Organismus ein, ohne damit identisch zu sein. Ein oder mehrere Antworten, ja.
Also B.
Weitere Vorschläge?
D.
D. Und sowas, oder ist okay? Ja? Und tatsächlich ist es richtig. Welche Rolle spielt das Selbstbewusstsein in der Konstitutionstheorie? A. Selbstbewusstsein konstituiert eine vom Körper verschiedene Substanz. B. Der Organismus konstituiert durch Selbstbewusstsein eine Person. C. Eine rudimentäre Erste-Person-Perspektive verbindet uns mit dem Tierreich. D. Eine rudimentäre Erste-Person-Perspektive macht uns zu Personen. B. wie Bertha, hallo. Es gibt noch einen Evaluationsbogen. B. wie Bertha, der Organismus konstituiert durch Selbstbewusstsein eine Person. Sonstige Vorschläge? C. wie Cäsar, eine rudimentäre erste Person Perspektive verbindet uns mit dem Tierreich. War es das? Soll ich auf Senden klicken? Ja? Gut. Richtig. So, letzte Frage. Was kritisiert Olson an Bakers Konstitutionsthese? A. Die Konstitutionsthese führt zu einer Verdopplung denkender Wesen. B. Die Konstitutionsthese kann nicht plausibel machen, wie eine Einheit ohne Identität denkbar sein soll. C. Die Konstitutionsthese ist ontologisch zu naturalistisch. D. Die Konstitutionsthese vertritt eine Ontologie, die biologisch nicht verständlich wird. Was sagen Sie? Was sagen Sie? Haben Sie eine Idee? Ja.
Die ersten beiden A und B.
A und B. Weitere Vorschläge, war es das oder
D.
D wie Dora? Sonst noch was? Okay? Gut. Und richtig. Toll. Und ich glaube, das war die letzte Frage. Bin ich alles täuscht? Ach, wir haben noch eine. Was kritisiert Bacon Olsons Animalismus? Also jetzt die andere Richtung. A. Der Animalismus kennt keinen ontologischen Unterschied zwischen Würmern und Personen. B. Der Animalismus vertritt eine Kompositionstheorie, die unplausibel ist. C. Der Animalismus ist metaphysisch zu voraussetzungsreich. D. Personale Identität benötigt keine organische Basis. Sonst noch was?
Ja, A.
A. Sonst noch was? Haben wir noch was? Hallo. Ich habe für Sie auch noch diese zwei Sachen hier.
Okay.
Ja, haben wir sonst noch einen Punkt, der vielleicht hier in diesem Quiz noch in dieser Aufgabe berücksichtigt werden müssen?
B vielleicht?
B.
Jetzt der Sitzung.
Ja, ich meine, die Sitzungen sind ja immer sehr aktuell, diese Tests sind ja immer sehr aktuell gehalten. Ne? Wäre das eine Möglichkeit? Ja, schauen wir mal, was rauskommt. Oder soll man noch C auch noch ankreuzen? Oder? Nee, nicht. Richtig, oh, richtig. Schauen wir mal, was wir für eine Quote haben hier. Oh, 100% Genauigkeit. Toll, beim ersten Versuch. Ja. Einwände, kritische Quiz überprüfen. Zu welcher Frage?
Die letzte Frage, ob da D tatsächlich keine organische Basis. Eine bedingt organische Basis hätte ich, okay, ja. Aber keine, ist sie da so?
Ja. Sie sagt das ja sogar jetzt noch in dem, zumindest in den Folien zur Sitzung 13, dann sagt sie das sogar wortwörtlich, dass in Zukunft organische Tiere bzw. Personen auch komplett aus nicht organischen Teilen bestehen können.
Ja. Ja.
Was nur, ich bin daran nicht so weit zu verstehen, ist, dass selbst wenn, also die Forschung ist ja gar nicht, der Organismus wird sozusagen nach und nach ersetzt durch irgendwie andere Materialien. Aber dann ist es doch letztlich trotzdem ein Organismus.
Also so finde ich das jetzt auch gesagt, ja. Also es ist organisiert, es ist dann organistisch, also
Richtig. Ja, richtig. Ich finde es eine gute Unterscheidung, organistisch und organisch, quasi organisch.
Ja, sie sagt ja, sie geht ja im Prinzip davon aus, dass die Person, also ihre First-Person-Perspective, die steuert ja in dem Beispiel, wo die Person zum Beispiel eine Prothese bekommt, die steuert ja die Prothese. Und die sagt sich ja im Prinzip, ja, wenn das ist, können wir auch eigentlich theoretisch alle Teile austauschen und haben wir halt eigentlich nur den Verstand, der von mir aus sogar nur noch Computerchip ist mit den Erinnerungen und irgendwie den restlichen Organismus steuert. Theoretisch so ein Computer oder was auch dann der Olsen stark kritisieren, ja, da könnten wir auch Bingungen und so weiter und so fort sein.
Richtig, man müsste jetzt vielleicht korrekterweise sagen, nicht das Bewusstsein, das den Organismus steuert, sondern eher, dass unsere Teile steuert.
Ja,
ne?
Genau.
Also genau, es ist so eine Schaltzentrale wie so ein Roboter. Ne? Da ist irgendwie so ein Programmcode drin und der koordiniert das dann so. Ne?
Damit sagt im Prinzip, wir könnten auch theoretisch Roboter sein, wenn wir wahrscheinlich ursprünglich in einem Menschen waren.
Genau, das ist die gute Frage. Müssen wir erstmal Organismen gewesen sein, die dann sukzessive substituiert wurden? Oder ist es möglich, aus dem Nichts so eine Sache zu schaffen? Denken Sie mal dran an, so, es hängt an der Frage nach der künstlichen Intelligenz, das wird das Entscheidende sein. Ja. Können wir Selbstbewusstsein nicht organisch realisieren? Wie können wir Selbstbewusstsein? Können wir Selbstbewusstsein durch neuronale Netzwerke erzeugen?
Ja. Steht und fällt das aber nicht mit der Energiezufuhr, wenn wir es jetzt komplett ad absurdum drehen, der Roboter braucht Strom, Benzin, Solarenergie.
Gut.
So, der muss also auch was verarbeiten, was von zu. Also diese Brücke geht er ja auch nicht weg.
Er könnte zum Beispiel so Sonnenkollektoren drauf haben.
Genau, also muss Energie rein und dann macht er daraus was.
Und dann würden Sie sagen, und dann haben wir einen Organismus.
Und dann haben wir eine organistische in irgendeiner Form. Wenn der jetzt ohne Wartungsarbeiten, ohne externe Zufuhr weiterlaufen soll, dann muss der sich selbst organisieren. Dann muss der was mit der Energie tun und dann muss der auch schauen, dass jetzt nicht überhitzt.
Genau. Zum Beispiel könnten wir so ein kleines Atomkraftwerk in uns haben. Das wäre in uns, dann müsste man sagen, diese Energieverteilung hat dann quasi organische Züge, würden Sie sagen, organistisch. Richtig, aber ich glaube, der Organismusbegriff, der hier zugrunde liegt, ist eher so ein naturalistischer Organismusbegriff. Und das ist, glaube ich, das, wogegen sie ankämpft. Sie will ja nicht gegen organistische Ideen grundsätzlich, sondern nur gegen animalistische Argumente. Das heißt, sie sagt, also den Animalismus habe ich außer Kraft gesetzt, indem ich, so jedenfalls Baker, dieses Gedankenexperiment plausibel machen kann, dass wir nicht aus Natur bestehen müssen, keine natürlichen Teile an uns aufweisen müssen, um Person sein zu können. Genau. Sonst noch Fragen zu diesem Quiz? Sie finden, wie gesagt, dieses Quiz auf dieser offiziellen Philocast-App, zu dem ich hier diesen kleinen Flyer habe durchgehen lassen. Da können Sie auch alle Quizze immer aktuell in der Hosentasche oder aus der Hosentasche heraus, besser gesagt, bei Gleisbauarbeiten, die sehr lästig sind, sonstige Sachen, können Sie das alles lösen. Ja. Die sind alle schon drin, die sind alle drauf schon.
Das ist jetzt aber nicht mit dem YouTube-Kanal.
Doch, das ist verbunden, das ist verbunden, okay. Genau. Und genau, also wir haben jetzt 6 Videos drauf und es kommen jetzt Neues in der Mache, noch ein zu Lebensform, noch ein zu Was ist Freiheit? Dann habe ich eine Tagung, auf die ich Sie hinweisen möchte, das kann ich damit verbinden. Die kennen Sie ja schon zur Genüge, diese Geisttagung. Und auch davon werden Videos einzelner ausgewählter Vorträge eingebunden in die App. Sie können also von der App, wenn Sie wollen, oder auf YouTube diese Videos nachsehen. Also die App bezieht Ihre Videos aus YouTube. Also Sie werden dort keine anderen Videos finden als in YouTube auf dem Kanal. Und wir werden hier einen oder anderen Vortrag filmen, vielleicht meinen über Humboldts Begriff des Geistes, aber vielleicht auch von Volker Gerhardt, der recht bekannt ist, ein bekannter Nietzsche-Forscher, dessen Vortrag, also aktualitätdesgeistes.de. Wir können auch mal drauf gehen, ich habe es aber schon mal ein paar Mal gezeigt. Also Sie kommen dann hier auf diese Tagungsseite und können sich hier anmelden unter der Reiter anmelden hier. Und Programm haben wir ganz interessante Referenten. Also ich denke, wir werden filmen, was wird man filmen? Auf jeden Fall meinen, aber auch den von Anton Friedrich Koch hier zu Hegels Begriff des Geistes. Anton Friedrich Koch ist einer der bekanntesten Hegelforscher. Und wir werden auch dann Volker Gerhardt auf jeden Fall filmen und vielleicht noch Birgit Recki. Und diese ganzen Beiträge werden Sie finden. Und wir werden die Referenten danach noch entführen, einige, Herrn Gerhardt, und werden im Nebenzimmer ein kleines Studio einrichten, wo wir dann noch ein Interview mit denen machen. Also Herr Gerhardt soll dann uns was zur Aktualität Nietzsches erzählen. Also in den nächsten Wochen werden Sie da noch jede Menge weitere Videos finden. Genau, das ist die jüngste Sendung, Personen. Haben wir uns angeschaut in der letzten Sitzung. So, und jetzt heute nochmal zu Baker. Also inwiefern ist Bakers Verteidigung gegenüber Olsons Vorwürfen überzeugend? Darunter fällt diese Substitutionsthese, dass wir unseren Organismus nach und nach ersetzen können. Und dann aber auch noch die Replik von Olson. Inwiefern ist Olsons Verteidigung gegenüber Bakers Vorwürfen überzeugend? Genau, jetzt sagt der Baker hier, Arguments for Constitutionalism and the Defense. Genau, was sagt sie da? Das ist das Biotechnology. Das haben wir schon gesagt, künstliche Knien und Hüften, Implantate und so weiter. Das ist alles schon alltägliche Praxis. Dann dieses Mind-Brain-Interface hier, Robotic Limbs, hat man übersetzt. Also es gibt solche Dinge schon, genau, das hat man auch schon, ja. Genau, was können wir so, ja, vielleicht können wir mal, ich glaube, wir haben die wichtigsten Zitate gelesen, da ist Ihnen noch eines wichtig gewesen hier, vielleicht können wir das mal lesen, wollen Sie mal vielleicht beginnen, ja.
But I need not deny that monkey is
when the paralyzed monkey is operated on, either both the monkey and the animal go out of existence, or both the monkey and the animal survive the operation. There is no time at which the monkey exists and the animal fails to exist.
Mm-hmm. Vielen Dank. Ja. Warum klappt dieses Argument der Substitutionsthese jetzt nicht bei Affen? Nee, das ist Baker. Das ist Baker. Ja. Das ist ein Einwand, den sie sich macht.
Ja.
Ja, genau. Okay. Nee, sie sagt das Gegenteil. Aber also hier paradigmatisch sind wir ein Tier. Also es gibt nicht die Möglichkeit, dass wir bei einem Tier Tier von Nicht-Tier unterscheiden können, existenzweise. Genau. Und man kann das natürlich auch für Olson dann so drehen. Sie haben recht, weil Olson würde sagen, ja, aber eine Person ist gar nichts anderes als ein Tier. Also die kann gar nicht eine separate Existenz haben. Ja, ja. Also Sie haben recht, das trifft noch nicht. Das ist aber auch eher eine Verteidigung jetzt. Sie will jetzt nicht den Animalismus widerlegen, sondern sie will sich verteidigen eher. Ja. Mhm. Ein Argument, den Animalismus anzugreifen, war nochmal, haben Sie es noch in Erinnerung, was war von Baker ein Argument gegen den Animalismus? Wir hatten im Quiz so ein paar Punkte gehabt.
Mhm. Dieser Punkt, dass die Ontologie nicht der
Ontologie folgen muss? Ja, weil da sagt sie ja Maynard oder Mastenot, also ist es nicht notwendig, das ist auch eher so verteidigend. Denken Sie mal an Würmer und Personen, Würmer, das ist aber auch kein richtiges Argument, aber nach dem Animalismus wären wir nichts anderes wesentlich als Würmer. Oder wir wären mit Würmern in wesentlicher Hinsicht identisch, würde Baker sagen, nach Animalismus. Und das widerspricht unserer Intuition. Wir sind wesentlich Personen, würde sie sagen. Das war ein Argument, haben wir noch ein Argument? Ja.
Ja, Sie sehen eigentlich auch, dass bei uns auch, dass eine Relation zwischen Körper und Person eigentlich gar nicht erklärt wird, weil der Person gekriegt hat.
Mhm. Genau. Genau, das geht auch so in diese Richtung. Ja, ist vielleicht reduktiv, reduktionistisch, sowas in dieser Hinsicht. Ja, genau. Also das ist doch recht, ich glaube, das kann man schon sagen, recht defensiv ist da Baker, ziemlich defensiv jetzt. Olson scheint ein bisschen aggressiver zu sein. So I can hold, wer möchte weiterlesen? Möchten Sie? Ja. Mhm.
So I can hold on to the view that the monkey is identical to an animal, but that the person is not. The reason that the person survives the operation is that her first person perspective is still exemplified. On my view, it is irrelevant whether or not an animal can have inorganic parts. If an animal cannot have inorganic parts, then the person after the operation is no longer constituted by an animal, but rather by the sum of certain organic and inorganic parts. If an animal can have inorganic parts, then in the near future there will be operations after which the person is no longer constituted by an animal, but by a sum of mostly inorganic items. So if we recognize first personal persistence conditions for persons and third personal persistence conditions for animals, we get a plausible account on how a person paralyzed at T can move at T prime without denying that a monkey is an animal.
Mhm. Vielen Dank. Was ist jetzt hier das Argument von ihr? Warum kann eine Person eine Operation überleben? Warum kann eine Person ihr Tier überleben in einer gewissen Hinsicht?
Hm? Also, sie im Prinzip Resistance gegenüber dieser Third-Person-Resistance, die ja da nicht durchhalten würde. Mhm. Also das Tier ist ja zu der Zeit schon tot, die tierischen Teile, aber die anorganischen hinzugefügten, wie zum Beispiel in der Prothese, sind ja da und das kann weiter repariert werden. Mhm. Und am Grunzen ist da ja wirklich sehr streng gesagt, ein Tier kann keine anorganischen Teile haben.
Genau. Und was ist hier noch ganz wichtig in diesem Zitat, ist die erste Personenperspektive. Die kann immer noch exemplifiziert werden. Ja, also exemplifiziert, da steckt ja Exemplum drin. Die, ja, was haben Sie gesagt? Ausgeführt, durchgeführt, realisiert, ja. Ich denke, in so eine Richtung geht das. Ne? Das Problem ist halt das, was ich gerade denke, das hatten wir in der letzten Sitzung. Wieso könnte dann nicht dieses Selbstbewusstsein in mehreren Hinsichten verwirklicht werden? Überlegen Sie mal, wenn wir unser Selbstbewusstsein rekonstruieren auf anorganischer Basis als neuronales Netzwerk, könnten wir das ja eigentlich duplizieren oder vervielfältigen, multiplizieren. Dann hätten wir gar nicht mehr personale Identität. Das ist immer so das Problem mit dieser Substitution.
Zum Satelliten zu schaffen. Das heißt, es wird ja quasi erst das Photon abgebaut und neu aufgebaut. Das wäre doch im Prinzip genau dasselbe, wenn ein Mensch teleportiert wäre.
Das ist dieser Beam-Vorgang, ja? Dieses Star Trek, Beam, genau. dieses Beamen, dieses Auflösen in Informationen und dann wieder.
Und da habe ich mir nämlich genau die Frage gestellt: Ist das denn überhaupt wirklich dann noch dieselbe Person? Weil theoretisch muss die Person ja wirklich abgebaut, also komplett vernichtet werden, in Daten umgewandelt werden, sind die Daten dann die Person, das ist ja das, dass der Körper dann komplett weg ist.
Genau.
Und muss dann neu aufgebaut werden. Und dieses neu aufgebaut ist ja theoretisch dann eigentlich eine tote Person, die aus Informationen neu zusammengesetzt wird.
Genau, also Sie haben das richtige Stichwort gegeben, zusammengesetzt. Das ist eine Kompositionsthese. Aber es geht ja, das ist ein Unterschied zwischen Komposition und Konstitution. Also ich glaube, Baker würde sagen, nee, so ist es nicht. Der Körper muss qua Selbstbewusstsein, das Selbstbewusstsein wird nicht mitgebeamt vielleicht. Die Frage wäre, wo bleibt das Selbstbewusstsein? Materiell würde sie sagen, das Tier wird gebeamt. Das Tier wird gebeamt, aber ich glaube, sie hätte Probleme mit dem Beamen des Bewusstseins. Wie kann das Bewusstsein gebeamt werden, wenn es ja nicht nur aus der Funktion des Körpers hervorgeht? Das wäre ein Problem mit dem Bewusstsein. Ein weiteres Problem wäre eben das, dass ich sagen würde, die Existenz ist nicht Komposition, sondern Konstitution. Das könnte man sagen, also es darf nicht nur zusammengesetzt werden, sondern es muss eine ganz besondere Form bekommen. Und die Form bekommt es durch das Selbstbewusstsein. Und dann müsste man sich fragen, was passiert mit dem Selbstbewusstsein im Dematerialisierungsvorgang? Das ist halt das Problem. Man könnte sagen, das Selbstbewusstsein geht verloren, könnte man sagen. Indem es wird sagen, das Selbstbewusstsein geht verloren, weil das Selbstbewusstsein, weil die Person nicht mehr konstituiert wird, wenn wir den Körper abbauen. Und dann geht was verloren. Und wenn wir es dann aber wieder aufbauen, kommt es nicht wieder. So müsste wohl Baker argumentieren. Also während wir dematerialisiert werden, hört unser Körper auf, uns zu konstituieren als Person. Unser Selbstbewusstsein geht verloren, hört auf zu existieren. Und wenn wir dann aus derselben Materie das wieder aufbauen, bekommen wir halt nicht vielleicht mehr dieses Selbstbewusstsein her. Die Frage ist natürlich die, wodurch tritt zum ersten Mal Selbstbewusstsein auf? Ja, das ist auch die Frage. Woher kommt es?
Ja, und auch irgendwo ist es verortet.
Genau.
Wenn dann alle Teile irgendwie ein Geist aufgeben, dann ist ja die Frage.
Richtig, ja. Also richtig, wie ist es verortet, zumal ja die Person nicht mit ihrem Körper identisch ist. Aber sie koinzidiert mit dem Körper. Ja. Sie koinzidiert, es ist also Einheit ohne Identität. Aber eigentlich müsste man sagen, Identität setzt ja Raum-Zeitgleichheit voraus. Und wenn es nicht identisch ist, die Person mit dem Körper, wäre die Frage, ob sie nicht auch doch raumzeitlich verschieden sein müsste. Ja? Das ist die Frage. Da ist wieder die Key Distinction zentral. Sie würde sagen, derselben Zeit am selben Ort, nur in einer anderen Hinsicht. Ja? Sie würde schon sagen, das Selbstbewusstsein hat seinen Ort im Organismus. nur auf eine abgeleitete Weise vielleicht so. Es gehört nicht unmittelbar dazu. Also der Körper hat das Selbstbewusstsein, aber eben auf eine abgeleitete Weise. Es befindet sich im Körper, am Körper, an diesem Ort, aber im Modus der Abgeleitetheit. Unabgeleitet befindet es sich in der Person, die auch an diesem Ort ist, aber unabgeleitet. So vielleicht. Ja.
Und wenn man dieses Selbstbewusstsein anders auch in der philosophischen Tradition als Seele bezeichnet.
Ja, das ist eben das Problem, dass Baker keine Substanztheorie der Seele vertreten möchte. Also wenn man jetzt sagt, es ist eine Seele, ich meine, das ist eben immer die Option, dass man sagt, Seele, Körper und Seele, dann muss man sich fragen, ja, ist die Seele eine eigene Existenz, eine Substanz neben dem Körper? Und das möchte Baker nicht. Also viele sagen ja, die Seele ist eine Substanz. Die Seele ist ein Wesen, was eben nicht materiell ist und was unseren Tod überlebt. Aber Baker sagt, die Seele ist nichts separat Existierendes vom Körper. Sie spricht nicht von der Seele, sondern sie würde sagen, die Person oder das Bewusstsein, das Selbstbewusstsein ist etwas, was immer konstituiert sein muss. Also es gibt praktisch keine Person ohne Körper. Die Frage ist halt immer, was für einen Körper setzen wir da ein? Anorganisch, organisch. Die Seele könnte ohne den Körper existieren. Ja, und Baker würde sagen, nein, wenn wir jetzt hier mal analog Personen einsetzen, hier Person, würde ich sagen, der Körper konstituiert die Person. Und hier gibt es wirklich eine ontologische Differenz zwischen Seele und Körper, die können separat für sich existieren. Und das kann halt die Person nach Baker nicht ohne einen sie konstituierenden Körper, welcher Art auch immer der Körper sein mag, anorganisch oder organisch, ne? Im engeren Sinne. Genau, das ist ein Selbstbewusstsein. So, und jetzt kommen wir zu, wenn Sie nicht noch dazu Fragen haben, kommen wir zu Eric Olsons Reply auf Lynn Baker. Ja, wollen wir am Anfang mal weiterlesen?
Let us turn now to the premise. Baker thinks she was never fetus, nor was she ever a baby in arms, unless she was extremely precocious on her view. She came into existence only when certain complex psychological properties that she calls the first-person perspective appeared. At that point, the human animal that was once a fetus and later a child continued to exist, but rather than becoming a person that simply became, it simply came to share its space and its matter with a person numerically different from it. I objected to this sort of view for several reasons. For example, I found it hard to understand how, despite having all the right biological features, I could fail to be an organism, or how, despite having all the right psychological features, or at any rate all the right physical features, the organism that constitutes me could fail to be a person.
Ja, bis dahin, vielen Dank. Ja. So, was fällt jetzt hier auf? Also jetzt kritisiert eben Olson Baker. Jetzt geht es wieder in die andere Richtung. Sie haben sich, das sagte sie ja alles. Ne? Sie sagte, Baker sagte, sie war nie ein Fötus, sondern der Fötus hat sie konstituiert. Das war der Punkt. Ne? On her view, she came into existence only when certain complex psychological properties that she calls the first-person perspective, man muss genau genommen sagen, die robuste erste-Person-Perspektive, erschienen. Und jetzt mal hier auf diesen Satz hier, at that point, also das Tier, das einmal ein Fötus und ein Kind war, das existiert weiter, continues to exist, Aber anstelle, dass es eine Person wird, teilt dieses Tier nur noch seinen Platz im Raum mit einer Person, die numerisch identisch davon ist. Ja.
Ja, im Prinzip ist das diese Wikipedia an Seiten, an dem Standard View hatte, dass das für ihn eigentlich lächerlich ist, dass da zwei nahezu identische Wesen auf einem Punkt koinzidieren.
Genau. Ich habe, I objected to this sort of view for several reasons. For example, I found it hard to understand how, despite having the right biological features, I could fail to be an organism, or how, despite having all the right psychological features, or at any rate, all the right physical features, the organism that constitutes me would fail to be a person.
In Prinzip ist das so, er sagt nochmal, bei epistemologisch kann man uns, sind ja die ganzen Naturwissenschaften auf meiner Seite, und das andere sagt, zum anderen sagt er dann, du sagst doch selber, Lynn Baker, dass wenn diese biologischen und psychologischen Dinge vorhanden sind, dann bin ich doch eine Person. Also warum soll das bei einem Kind oder gar einem Fötus noch nicht sein? Also er sagt im Prinzip, deine Theorie ist doch eigentlich exakt meine Theorie, exakt dasselbe wie meine Theorie. Oder?
Wie verstehen es die anderen auch so? Also Sie würden sagen, ich würde sagen, der Organismus, der ist immer schon auch eine Person. Also halt akzidentell, oder? Verstehe ich es richtig?
Also, ja. Hier ist im Prinzip davon aus, uns nimmt halt seine Theorie her. Und er fragt sich jetzt, warum so, es ist doch alles, wie ich gesagt habe. Und im Prinzip bis zu einem gewissen Punkt folgt ja auch die Bakerie. Und sagt er, warum soll das denn bei dem Punkt auch nicht so weit sein? Und es ist doch auch empirisch belegbar, so wie ich sage.
Genau. Er würde sagen, der Organismus ist eben nur akzidentell eine Person, und solange er existiert, haben wir doch alles, was wir brauchen. Ne? I could fail to be an organism. Also was wir sind. Wir sind doch vollständig da, wenn der Organismus da ist, und dann kommt halt mal eine Phase dazu, wo er personal ist. Mal nicht, aber das ist nicht so relevant. Da würde er nichts davon sprechen, dass irgendwas daran scheitern kann, etwas zu konstituieren. Merken Sie den Unterschied? Also nach Baker würde zu einem bestimmten Zeitpunkt, wenn wir kein Selbstbewusstsein mehr haben, wir keine Person sein, dann würde der Körper daran scheitern, Körperorganismus uns zur Person zu konstituieren. Das ist eine starke These, das ist eine starke normativ irgendwie auch eine These, und Baker und Olson würde sagen, das ist einfach eine Phase, wo personale Eigenschaften nicht auftreten. Aber das ist eine viel schwächere, ontologisch viel schwächere Aussage, als zu sagen, hier scheitert etwas, zu konstituiert zu werden. Er hat eine viel schwächere These ontologisch. Ja, lesen wir vielleicht mal weiter. Wollen Sie vielleicht lesen?
Baker apparently agrees that it would be implausible to say that you and I are not human animals, that is, human beings, members of the species Homo sapiens, or that human animals are not people. But she denies that her view has this consequence. For although I am not identical with an animal, she says, I am an animal in the sense of being in the same place as and sharing all of my matter with an animal. Likewise, a typical adult human being is a person, not in the sense of being identical with a person, but in the sense of constituting one. This is analogous to the Cartesian claim that, although, strictly speaking, I am wholly immaterial, nevertheless, I am a human being. Do we
Vielen Dank. Ja, was sagt er jetzt hier? Was ist jetzt seine Kritik? Also am Ende jedenfalls hier dieser Verweis auf Descartes, sie unterstellt ihm jetzt nicht, er unterstellt ihr jetzt nicht, dass sie einen Dualismus vertritt. Ich glaube, das will er hier noch nicht sagen. Er will aber einfach sagen, das ist in einer Analogie. Also sie befindet sich in gefährlicher Nähe zu einem kartesischen Dualismus. Ne? Müssen wir uns nochmal genauer anschauen. Also erstmal sagt sie, Baker stimmt damit darin überein, dass es unplausibel wäre, dass du und ich nicht Tiere sind. Sagt, wir sind Tiere, sagt der Baker auch. Nur wieder die Art und Weise des Seins. Also wie kann man Sein verstehen? Das haben wir auch ganz zu Beginn mal aufgeschrieben. Ich bin ein Tier. Das würde auf jeden Fall Baker, zumindest wenn wir noch nicht, also Baker würde diesen Satz für möglich halten. Ja, er muss nicht notwendigerweise sein, aber er ist möglich. Er ist nicht widersprüchlich, dieser Satz. Ja, er könnte natürlich auch nicht zutreffen in einer möglichen Welt, in einer möglichen Welt, wo wir eben durch Silikonbasis realisiert sind, konstituiert sind. Dann wären wir kein Tier. Ja, aber es ist nicht ausgeschlossen. Es gibt eine mögliche Welt. Also es ist praktisch nicht in allen möglichen Welten, ist eine mögliche Welt denkbar, ist nicht logisch widersprüchlich, diesen Satz zu behaupten. Ja. Nur was würde sie jetzt sagen? Wie würde sie jetzt hier das hier analysieren? Also Olson würde sagen, ja.
So eine Art akzidentellen Sein, so wie numerischen.
Meinen Sie jetzt Olson oder Baker? Ja, es geht in diese Richtung. Akzidentell, ja, kann man sagen. Das ist ein interessanter Ansatz, weil sie das sozusagen jetzt spiegeln oder genau andersrum versuchen zu formulieren, wie Olson es tut. Ne? Olson sagt, wir sind akzidentell Personen. Könnte dann Baker sagen, wir sind akzidentell Tiere? Die Frage. Glauben Sie, dass Baker so die andere Logik hat? Das ist eine interessante Idee. Ja? Ja, ich, also
ist interessant. Das ist nicht ganz schön. Also ich steige da nicht ganz dahinter, was Sie damit meinen.
Also akzidentell ist interessant, interessanter Ansatz, es wäre praktisch Olson auf den Kopf gestellt. Ne? Also wir sind nach Olson akzidentell Personen, könnten wir dann nach Baker nicht akzidentell Tiere sein? Das ist ja so die Frage. Ne? Ja.
Ich glaube jetzt, um ehrlich zu sein, zwar nicht, dass die Baker das selber sagen würde, da musste ich mir wirklich denken, die beiden, Olson und Baker, die sind sich ja wahnsinnig ähnlich in den Argumentationen bis zu einem gewissen Punkt. Und dann ist eigentlich die Baker einfach nur so quasi so eine logische Schlussfolgerung im Prinzip noch daraus. Deswegen, ich würde deine Form vom Logischen her, die sagen, ja, natürlich, das ist auch akzidentell, dass sie akzidentell Tiere sind. Nur ich glaube, sie selber würde das eben anders versuchen zu umschreiben, wie er meinte, mit diesem Begriffsbuchpedusel.
Mit dieser Key Distinction. Ja, genau. Also die Frage ist halt, ob man diese Key Distinction unabgeleitet, abgeleitet, ob man abgeleitet als akzidentell reformulieren kann.
Trotzdem so eine Selbigkeit und Harmonie, sowas in der Art von. Und es wäre ein stärkerer Begriff als akzidentell, was ja bei uns losgelöst ist von Identität.
Ja, nicht mal unbedingt, weil akzidentell würde, glaube ich, die numerische Identität implizieren. Also wenn jetzt Olson sagt, wir sind akzidentell Personen, dann wären die Personen, die akzidentell sind, numerisch identisch mit dem Tier, beziehungsweise sie wären ja nichts anderes eigentlich. Es wäre dasselbe. Während diese Key Distinction eben keine numerische Identität mehr zulässt. Die Key Distinction, die schließt numerische Identität aus. Ne? Also wenn wir sagen, etwas ist, und das ist ja gerade das Schwierige, sich vorzustellen. Ne? Also stellen Sie mal vor, hier, wie so zwei Seiten. Abgeleitet, unabgeleitet. Ne? Dasselbe kann irgendwie so oder so ja, perspektiviert werden, kann man nicht sagen. Man muss sagen, ontologisch ausbuchstabiert werden. Also wenn jetzt Baker von abgeleitet und unabgeleitet spricht, von einer Eigenschaft zum Beispiel, den Wunsch zu haben, Filmstar zu werden, dann impliziert diese Rede der Key Distinction, dass es hier nicht mehr um numerische Identität geht. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also der tierische Organismus hätte auch diesen Wunsch, Filmstar zu werden, auf eine abgeleitete Weise. Und dieses auf eine abgeleitete Weise haben würde für sie, glaube ich, implizieren, dass der Organismus dann, oder dasjenige, was die Eigenschaften hat, nicht mehr mit dem numerisch identisch ist, was diese Eigenschaft auf eine unabgeleitete Weise hat, glaube ich. Ne? Während der Organismus und die Person, es wäre dasselbe. Es wäre nicht numerisch identisch. Also wenn jetzt Olson sagt, die Person oder der Organismus ist zu einer bestimmten Zeit akzidentell auch noch eine Person, dann würde mit diesem akzidentell Personsein nicht eine numerische Identität, eine Differenz einhergehen. Es wäre immer noch dasselbe. Wäre nicht numerisch nicht mehr identisch. Ja. Aber es war erst hier eine Meldung.
Ja, es geht auch so ein bisschen in die Richtung, weil für uns waren, sind wir akzidentell Personen, das heißt ja auch irgendwie sind wir phasenweise Personen.
Auch nicht sagen, genau. Wir wären nach Baker nicht phasenweise Tiere. Das würde sie eben nicht sagen. Gell? Das, deswegen, klar, oder?
Ich hätte gedacht, schon, dass sie ja davon ausgeht, dass es doch die Möglichkeit gibt, dass unser Selbstbewusstsein nicht vorhanden ist und damit auch unsere Person nicht konstituiert werden kann.
Und okay.
Die Frage, was wir dann sind, ob sie dann, also von was für einer Art.
Ja, aber es ist doch so, wenn wir eine Person sind, also abgesehen von dem Fall jetzt der anorganischen Konstitution. Wenn wir eine Person sind, dann sind wir auch ein Tier. Ne? Aber es ist nicht der Fall, dass wenn wir ein Tier sind, dass wir dann auch eine Person sind. Ne? Das ist nicht der Fall. Ja? Also wenn wir eine Person sind, sind wir ein Tier, aber wir sind das Tier eben auf eine abgeleitete Weise. Deswegen, also Olson würde sagen, ich bin ein Tier, würde Olson sagen, Sein ist numerische Identität. Ich bin numerisch identisch mit einem Tier. Und Baker würde sagen, Key Distinction, abgeleiteter Modus, Identität, Einheit ohne Identität. Also wenn ich eine Person bin, dann bin ich, ist es nicht logisch ausgeschlossen, dass ich ein Tier bin. Nur, und deswegen kann es nicht sein, dass das Tier eben nur akzidentell ist. Weil eben, wenn ich eine Person bin, dann bin ich immer ein Tier, immer schon in der Gänze, sozusagen, aber halt nicht unabgeleiteterweise. Ne? Ich bin jetzt nur abgeleiteterweise. Ja. Sie hatten sich noch gemeldet.
Unter Person verstehen wir also ein Menschen mit Bewusstsein.
Ja, also einfach ein.
Etwas, was wie ein Mensch aussieht.
Nicht unbedingt, muss nicht sein. Also nach Baker ist eine Person ein Wesen, also ein selbstbewusstes Wesen, was durch einen Körper, sei er organisch oder unorganisch, konstituiert wird. Das ist für sie eine Person. Sie sagt an einer Stelle, und das ist ein bisschen problematisch, sie sagt an einer Stelle auch, Engel könnten es sein. Ein Engel haben ja keinen Körper. Also das ist dann ganz schwierig. Das heißt, diese Dinge, und auch sie sagt, auch Gott könnte eine Person sein. Und Gott und Engel haben ja keinen Körper. Deswegen, da wird es dann schwierig. Sie spricht also eigentlich nur von endlichen Lebewesen. Außerirdische könnten auch Personen sein, die müssten Selbstbewusstsein verfügen. Über Selbstbewusstsein, wenn ein Außerirdischer sagt, oder jedes Wesen was sagen kann, ich möchte ein Filmstar werden, ist eine Person. Oder die das sprachlich artikulieren kann, dann ist es eine Person. Genau, aber deswegen würde ich sagen, ist es nicht akzidentell, weil es einfach dieses Tier eben ist. Es ist eine Ist, aber Baker hier auf eine abgeleitete Weise. Aber es ist ein interessanter Ansatz, interessante Idee, das mit dem akzidentell zusammenzubringen. Aber ich glaube, sie wäre da irgendwie stärker in dieser Hinsicht.
Für mich ist halt irgendwie das Problem, ich sehe das ja immer total als eine Emergenztheorie.
Ist es ja auch, ja.
Und für mich kommt zu dem Wirkpunkt ja was noch dazu, das ist eben diese Person, die dann dazu kommt. Und ich sehe das irgendwie als Problem, weil das ja tatsächlich sehr ähnlich der Ausprägung von Olsen ist, der sagt, ja, hier kann Personen ähnliche Merkmale entwickeln, also Features entwickeln, die man auch verlieren kann. Und bei Baker geht das im Prinzip nicht, weil die einfach dann da ist oder nicht mehr da ist. Mhm. Das ist ja einfach trennend. Und für mich ist das, wie gesagt, trotzdem, dass das dann irgendwie plötzlich kommen kann aus diesem Potenzial und die Emergenz, das hat irgendwas Akzidentelles für mich.
Sie meinen, dass die Person akzidentell ist? Die Person akzidentell nach Baker oder das Tier akzidentell? Ja, Sie haben schon recht. Also wenn man sich das so vorstellt, es emergiert ja aus dem Tier, aus dem Organismus. Und man kann ja sagen, das, was emergiert, hat irgendwas Akzidentelles. So war Ihre Intuition. Ja. Ne? Genau, weil es irgendwie herauskommt. Ja. Es kommt aus dieser Basis heraus, die Basis ist substanziell und das, was herauskommt, ist irgendwie akzidentell. Nur würde sie halt sagen, das, was herauskommt, hat eine eigene Identität. Das konstituiert eine eigene Identität. Das ist nicht nur was Neues, Existentes, etwas, was eine eigene Identität hat. Ich meine, auch neue Eigenschaften sind existent. Ich kann die Eigenschaft irgendwie entwickeln, eine neue Sprache zu beherrschen. Das wäre ontologisch eine neue Eigenschaft. Aber es wäre keine neue Identität, die mit meiner bisherigen Existenz in Opposition treten würde. Ne? Ich sage einfach, da kommt, ist der Körperorganismus und dann kommt nicht nur irgendwas Neues hinzu, sondern es kommt eine neue Identität hinzu, ohne aber, dass damit so ein Seele-Körper-Dualismus jetzt folgt, sondern wir haben die Einheit durch die Key-Distinction. Die Key-Distinction schafft die Einheit ohne Identität. Ja. Und jetzt sagt er hier, yeah, likewise, a typical adult human being is a person not in the sense of being identical with a person, but in the sense of constituting one. Wieder hier die Key Distinction. This is analogous to Cartesian claim that although strictly speaking I'm wholly immaterial, nevertheless I am a human being, do weigh 150 pounds, etc. Body, da fällt Y, ja. Warum ist das jetzt analog zu Descartes? Nach Olson.
Ich bin mir nicht sicher, ob Descartes sagen will. Also, dass
Also genau.
Dem würde ich sogar widersprechen. Also ich glaube, Descartes würde sagen, dass mein Leib das vielleicht tut, aber nicht ich.
Gut, ich habe mir das ein bisschen beigebracht. Ich meinte jetzt natürlich eigentlich dieses, das war das Denken der mechanischen Substanz, oder?
Ja.
Genau, das habe ich jetzt einfach als
Das Substrat, ich habe es gerade akustisch nicht verstanden.
Das Denken und so mechanische Substrat bei Ihnen.
Substanz, genau. Also Res, genau.
Jetzt einfach damit vereinen.
Ja, also bei Descartes ist ja das Problem wirklich, wie wir diese Einheit von Res Cogitans und Res Extensa haben. Es geht also um Prädikate. Prädikate wie denken, fühlen, wollen, wünschen, hassen, lieben und so weiter gehören alle zu Res Cogitans. Und alle Prädikate, die nicht mit Bewusstsein verbunden sind. Um zu lieben, um zu hassen, brauche ich Bewusstsein. Und alle Prädikate, die nicht mit Bewusstsein, so verstehe ich jedenfalls Descartes, konnotiert sind, körperliche Prädikate, oder man könnte auch sagen, dritte Person Perspektive, alles was erste Person Perspektive involviert, gehört zur Res Cogitans. Es wird also ontologisiert und einer Substanz zugeschrieben. Und alles was nur drittpersonal beschreibbar ist, das wird einer Res Extensa, einer ausgedehnten Substanz zugesprochen. Das hat dann eben nur physikalische fassbare Prädikate. Und jetzt, Descartes zeigt ja auch nicht richtig, wie das geht. Also es ist schwierig. Ich meine, er hat eine Theorie, aber das ist sehr obskur, wie beide Substanzen dann diese Einheit eingehen. Und sie und er sagt dann einfach, am Ende läuft das auf dasselbe hinaus. Constituting ersetzt das in Anführungsstrichen. Und das ist genauso mysteriös wie bei Descartes, der ebenso nicht zeigen kann, wie zwei Substanzen die Einheit bilden können. Weil, ich meine, Descartes als Person ist eine Res Cogitans und Descartes als Person wog vielleicht 120 Pfund. Ja? Und er würde natürlich auch von sich gesagt haben, ich wiege 120 Pfund. Er hätte ja nicht gesagt, etwas anderes wiegt 120 Pfund und ich bin hier irgendwie, ich denke nur, dass ich 120 Pfund wiege. Also Descartes hätte wohl auch gesagt, er wiegt 120 Pfund. Und dann hätte er aber wirklich Probleme gehabt zu zeigen, wie seine Res Cogitans mit diesem Körper zusammenhängt. Bei Descartes verschärft sich das, weil er eben diese ontologische Unterscheidung macht und Baker macht sie nicht. Sie macht sie nicht und versucht sie durch diese Key Distinction zu vermeiden. Ja, consider these sentences. Erstens, I'm worried. Zweitens, I weigh 150 pounds. Drittens, I'm a human animal. Viertens, human animals are primates. Und fünftens, humans animals are sentient. Sentient, was glauben Sie, wird jetzt da aus diesen fünf Punkten hervorgehen? Welcher dieser Sätze bezieht sich auf eine Person und was bezieht sich auf den Körper? Ja?
Baker würde die 1, die 2 und die 4 benutzen. Beziehungsweise eigentlich meistens nur die 1 und die 4, die 5 auf keinen Fall und die 2 auch nicht.
Genau, man müsste jetzt wissen, genau was das hier genau heißt. Wir lesen noch weiter. Es kann Verschiedenes bedeuten. Also ich bin besorgt, verängstigt, so ein bisschen verärgert. Klar, ist nicht mein Körper. Schon, aber auf eine abgeleitete Weise jedenfalls. 150 Pfund wiege ich auch als Person, aber auf eine abgeleitete Weise. Genau. Jetzt lesen wir mal weiter, was jetzt sagt. So, all the Cartesians accept 1 and 4 at face value. Also nehmen 1 und 4 für bare Münze. Ja, stimmt das? Man möchte mal weiterlesen. Genau, möchten Sie mal weiterlesen? Genau. Bis dahin mal, Baker 1, 2 und 4. Wie verstehen Sie das? Das ist ein bisschen schwierig jetzt. 1, 2 und 4, inwiefern? Und sie sagt, dass 3 und 5 anders verstanden werden müssen. Ja, ich meine klar in diesem Sinne, als I und Human Animal hier eben nicht mehr. Ja?
Hm? Aber wenn er sagt, dass Baker drei anders verstehen muss, dann muss sie doch zwei zwangsläufig auch anders verstehen.
Ja, richtig. Deswegen ist es mir auch nicht ganz klar, ne? Weil Sie würden ja sagen, Animal ist ja eigentlich rein körperlich definiert und 150 Pfund sind ja auch körperlich definiert. Ne? Aber man könnte höchstens hier sagen, ich im Sinne eines, im abgeleiteten Sinne, wiege 150 Pfund, aber dann könnte man genau dasselbe auch hier sagen, ich im abgeleiteten Sinne wiege 150 Pfund. Ja,
ja, das ich wiege 150 Pfund könnte ja auch ausgesprochen sein, so ein Denkvorgang, dass sie sich bewusst ist, dass sie 150 Pfund wiegt.
Ah, so als so eine Aussage, ja. Aber das würde doch dann auch wieder für den dritten Satz gelten, oder? Dass ich ein Tier bin, würde dafür dann auch wieder gelten.
Ja, aber das ist ja dann wieder komplett kontra ihrer Überlegung. Mhm. Ja, aber dann kommt sie in der Stube, dann kommt sie immer raus.
Mhm. Ja, spannend. Müssen wir weiterlesen. Entschuldigung, ich habe Sie unterbrochen. Genau, wir lesen weiter. Mhm. Einfach hier. Genau hier. Mhm. Ja, wie können wir jetzt da Sinn reinbringen? Ist ja etwas schwierig zu verstehen. Ne? Also erstmal sagt er hier, und das bezieht sich auf das letzte Zitat, dass er nicht behaupten möchte hier, dass Baker einen Substanzdualismus vertritt. Das möchte er nicht sagen, offensichtlich. Ja? Keine Version des kartesischen Dualismus. Und dann, wie Sie sagten, ganz interessant, sagte, diese semantische Hypothese zeigt, dass Bakers Sichtweise mit solchen intuitiven Ansätzen kompatibel ist, auf die ich mich bezogen habe. Und das unten ist auch klar, nur das da oben ist noch nicht klar. Das müssen wir noch versuchen zu klären. The reason why the unwary might be led to think, for example, that three entails that I am identical with the human animal, is that constitution and identity are easily confused. Also drei hier, hier wieder I am, hier ich bin ein Tier. Die Frage, wie man das Sein versteht. Konstitution ist es nicht mehr Identität. Ja, aber jetzt nochmal zurück zu diesem schwierigen Punkt hier. To accept at face value heißt ja für bare Münze nehmen, ne? Also akzeptieren. Ne? Warum akzeptieren die 1 und 4?
Nur eine Zwischenfrage. Was bezweckt Olson mit genau diesem Abschnitt? Mhm. Ich unterstelle keinen Kartesianismus oder Dualismus und stelle jetzt die Frage: Cartesians accept one thought. So, kann man eigentlich genauso rausstreichen, wenn er jedoch keinen unterstellt, ist doch völlig wurscht, was Descartes dazu gesagt hat.
Und gerade auch vor dem Hintergrund, dass er in dem vorherigen Zitat hier, sage ich, das ist analog zum kartesianischen Argument. Vielleicht lesen wir das nochmal. Ja, genau.
Und unterstelle, aber doch
Mhm. Wir müssen deswegen das nächste Zitat noch lesen. Wollen Sie es vielleicht lesen? Ja? Auf Seite 163 unten im Umbruch.
It's all well and good, but it doesn't remove the difficulties. Baker's view still indicates that there are beings physically indistinguishable from human animals that are strictly speaking not animals, even if they are animals in the sense of being constituted by animals. And it entails that there are beings physically indistinguishable from human people that are strictly speaking not people. The fact that the animal and the person are made of the same matter and occupy the same space does not make them physically different from one another. Thus, Baker must either explain why the animal that constitutes me, despite its intact nervous system, appropriate social surroundings, and other features, cannot think strictly speaking. Or she must accept that they are strictly rational, conscious beings that, strictly speaking, are not people. That is, that there are, strictly speaking, two conscious beings here rather than one. It is the second option that raises the epistemic problems I mentioned on page 102. Baker appears to prefer the first option. Mm-hmm.
Okay. Was ist jetzt hier nochmal die Kritik? Müssen wir genau hinschauen. Was muss also Baker machen? Thus, Baker must either explain. Was ist jetzt der Punkt, den er hier ihr unterstellt? Also was muss sie praktisch erklären können? Das ist nochmal ganz aufschlussreich hier. Hier dieser Satz. Ist ein bisschen durcheinander gekommen hier. Also zum einen, Baker muss entweder erklären, dass das Tier, das mich konstituiert, dass es trotz seines intakten Nervensystems, sozialen Umgebungen und anderen Eigenschaften nicht im strengen Sinne des Wortes denken kann. Oder sie muss akzeptieren oder sie muss voraussetzen, dass es im strengen Sinne des Wortes rationale, bewusste Wesen gibt, die streng genommen Personen sind, dass es also streng genommen zwei bewusste Wesen gibt statt einem. Also praktisch, dass das denkende Tier nicht eine Person ist. Also die zwei Möglichkeiten sind folgende. Entweder, also weil Olson würde sagen, Baker kann nicht bestreiten, dass wir, insofern wir Organismen sind, denken. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder dieses Denken, was das Tier tut, ist nicht hinreichend für Personalität. Das wäre trotz dieser, also es kann eigentlich nicht richtig denken, weil Denken wäre ja im strikten Sinne hinreichend für Personalität, im Sinne von Selbstbewusstsein. Und das, sagt Olson, das ist unplausibel, weil wir als Tiere denken. Ich meine, Denkvorgänge sind hirnorganische Vorgänge. Oder, Sie müssen die These vertreten, so lese ich jetzt jedenfalls Olson, dass es zwei Bewusstseine gibt. Ein Tierbewusstsein und halt noch ein personales Bewusstsein. Oder Sie haben sich noch gemeldet. Sehen Sie es auch so?
Also, jein. Mhm. Die Phrase strictly speaking, glaube ich, ist für die notwendig, um das Ganze überhaupt als Argument anzuführen. Weil wenn man den Konstitutionalismus ja voll mitgeht und die Ableitung auch, gibt es dieses strictly speaking ja nicht. Also dann würde vielleicht Baker sagen, ja, mein Körper kann denken, aber abgeleitet. Mhm. Durch mich, er konstituiert mich, ich kann denken, deswegen kann er abgeleitet denken, Bingo Bongo ist alles gut.
Genau, richtig.
Also, dieses Begriff war strictly speaking, und weiß jetzt nicht, ob das so ein gutes Argument ist. Da hat er besser schon gebracht als das.
Sie hatten sich noch, das ist ein guter Punkt, also Sie hatten sich noch gewendet, ja?
Ja, also ich würde sagen, bei Baker gibt es ja schon diese beiden Bewusstseinsformen. Also erstmal dieses Tierbewusstsein und dann das Baker.
Genau, also diese Rudimentary und die Robust. Ja, also und die Rudimentary, genau, guter Punkt, die Rudimentary, die verbinden uns mit dem Tierreich. Ja. Gell? Und aber wie ist es jetzt, wenn wir Personen sind? Wie ist es, wenn wir Personen sind? Wird denn unser Bewusstsein geteilt? Also muss man uns das dann so vorstellen, er geht jetzt ja nicht von dem Fall aus, wo wir nur eine rudimentäre Erste-Person-Perspektive haben, sondern er geht hier von dem Fall aus, dass wir voll ausgebildet denkende Wesen sind. Und jetzt gibt es da eben mehrere Möglichkeiten. Zum Beispiel, wenn wir jetzt hier unser Selbstbewusstsein haben, gäbe es die Möglichkeit, dass wir sagen, einen Teil daraus nehmen und sagen, das ist rudimentär. Rudimentary und das ist robust. Das geht zur Person und das geht zum Tier. Sozusagen ein gespaltenes Bewusstsein. Das ist die Frage, aber das würden Sie nicht sagen, ne? Richtig, deswegen kann man das nicht so sagen. Ne? Genau, also aus dem Rudimentären entwickelt sich's. Aber wenn sich's mal entwickelt hat, wie steht es dann um uns als denkende Tiere? Weil wir sind doch die Träger der Gedanken, auch der personalen entwickelten Bewusstsein. Das Tier äußert doch den Wunsch, ich möchte Filmstar werden. Das Tier denkt doch das. Oder würden Sie sagen, nein, das Tier in uns hat nur den Anteil der rudimentären Ersten-Person-Perspektive und es ist noch wie hirnorganisch, noch durch den präfrontalen Kortex und die äußeren Hirnrinden ist noch eine Schicht von Bewusstsein drüber gewachsen über die rudimentäre Erste-Person-Perspektive. So eine robust. So könnte man es auch sehen, weil dann hätte man das ja gelöst. Dann hätte man gesagt, es ist irgendwie nicht, es sind nicht zwei Bewusstseine, es ist ein Bewusstsein. Und es ist auch nicht so, dass das Tier eben nicht denkt. Das Tier denkt eben auch. Das könnte man draus machen. Das wird eben Baker sagen, genau. Die Frage ist halt nur, wie kann man sich das vorstellen, dass ein Tier nur abgeleitet denkt? Gibt das Sinn? Gibt das Sinn? Weil eigentlich denkt doch das Tier, also auch Affen denken. Und wieso sollen plötzlich manche Gedanken, die unser menschlicher Körper denkt, wieso sollen die plötzlich abgeleitet sein? Wie kann man sich abgeleitetes Denken vorstellen?
Also ich befürchte, es ist eine Form von Inhaltstrennung. Der Körper liefert die biologischen, neuronalen Strukturen des, ich spreche jetzt mit Baker, liefert die Grundlage und daraus wieder emergieren. Ich glaube, auch hier gibt es den Emergenzpunkt und den Prall. Emergieren diese ganz wunderbaren Entitäten, die Gedanken sind am Ende. So was Wirres bräuchte Baker wieder, die. Also ja. Konstituiert auch der physiologische Denkvorgang den personalen.
Genau, genau. So müsste Sie sagen, Sie müssten sagen, die rudimentäre Erste-Person-Perspektive konstituiert die robuste Erste-Person-Perspektive. So würde Sie sagen.
Weiß ich nicht,
qua Körper. Die Frage ist, ja, ist die Frage. Aber zumindest, doch müsste Sie sagen, die Frage wäre die, kann es eine robuste Erste-Person-Perspektive geben, ohne dass davor eine rudimentäre Erste-Person-Perspektive gegeben ist. Gut.
Das sind beides Mal schon inhaltliche, deswegen habe ich die Trennung gemacht, weil die für mich mental funktioniert. Auch die rudimentäre Denkstruktur ist eine intellektuelle Leistung, deswegen keine physische für Baker. Deswegen würde ich die Staffelung nicht von rudimentär zu robust machen, sondern wirklich die Ableitung nutzen, die unverfänglicher für Sie ist, weil sie die ja so schön herleitet. Also ich befürchte, sie wird es mit einem abgeleiteten Denkvorgang lösen.
Klar, würde sie sagen. Sie würde sagen, alle Sachen, die ich auf die rudimentäre Erste-Person-Perspektive zurückführen kann, die zu einer solchen Perspektive gehören, die denkt das Tier unabgeleitet. Und die Person abgeleitet wurde. Also zum Beispiel, was wäre denn eine rudimentäre Erste-Person-Perspektive? Zum Beispiel, dass ich mich erkenne im Spiegel. Das erkennen Tiere auch, manche Tiere jedenfalls. die erkennen sich im Spiegel. Und er würde sagen, dieses, oder zum Beispiel, ich habe Schmerzen, ne? ich erkenne, oh, da tut was weh, sowas. Aber man könnte vielleicht auch sagen, irgendwie sich im Spiegel zu erkennen. Manche Tiere tun das. Und dann würde man ihnen so eine rudimentäre Erste-Person-Perspektive zusprechen. Das heißt, man könnte sagen, diese Eigenschaften, die einer solchen Perspektive zuzurechnen sind, hat der Körperorganismus unabgeleitet und die Person abgeleitet. Und solche kognitiven Vermögen, die eine komplexe Beschreibung des Ichs erfordern oder implizieren, wie ich möchte Filmstar werden, die hat eben dann der Körper nur auf eine abgeleitete Weise. Die sind dann praktisch mit der rudimentären ersten Personenperspektive nicht mehr zu begreifen. Also Sie hatten sich noch gemeldet,
ja? Ja, ich überlege mir an dem Punkt herum, dass ich von der Husten ausgehe und einfach sage, die rudimentären, die gibt es ja sowieso bei normalen, bei Tieren und so weiter. Und ich hätte halt einfach auch wieder diesen Entwicklungsvorgang genommen und hätte einfach gesagt, ja, die rudimentäre, die mag zwar da sein, aber die spielt jetzt, wenn wir eine Huste haben, nicht nur die Rolle, dass sie halt mit in der Husten beinhaltet ist. Hm. So hätte ich das überlegt.
Wie könnte man das grafisch veranschaulichen? Haben Sie eine Idee?
Ja, grafisch. Großer Kreis, Brust drumherum und dann vielleicht noch so ein kleines rudimentär in der Mitte. Ich weiß es jetzt gar nicht.
Oder könnte man es auch so machen, dass man halt, ach so, ja, gut, man könnte es so machen. Also es war auch meine Idee mit diesem Schalenmodell, dass man sagt, gut, wir haben hier den Nukleus, ne, Hirnstamm, und dann haben wir hier, also das ist rudimentäre und das ist praktisch robuste. Raw und das ist roh. Ja, so.
Also für mich scheint Baker relativ gut mit Retroperspektiven erklärbar zu sein.
Mhm. Ja, also Baker hat halt das Problem, wenn wir das so annehmen, dann hätten wir die Identität, die numerische Identität. Und sie möchte ja gerade keine numerische Identität haben. Und deswegen muss sie wieder auf abgeleitete Weise denken. Was ja. Sie haben sich noch gemeldet?
Deswegen kommt ja die Frage, dass diese Entwicklung der Person unter sozialen idealen sozialen Umfeldern die Person entwickelt sich zwischen Personen. Also da schließt es von Anfang an aus, dass diese Person irgendwo ganz isoliert von anderen Personen in der Wildnis selber alleine den rudimentären hinterher geht. Sie hat die Möglichkeit zu erkennen, dass es dieses etwas mehr als dieses rudimentäres, dieses robustes, das sie sich ja von diesem aus diesem Abschnitt, wo war das?
Hier, Social Surroundings, ja. Genau. Genau, richtig. Ja, guter Punkt. Ja. Genau, guter Punkt. Das ist ein guter Punkt, den haben wir noch nicht berücksichtigt, den müssen wir noch klären. Das sind diese Milieus. Ich sage favorable circumstances, das sind günstige Umstände. Wir hatten uns ja vorhin gefragt, wie kommt es, dass Selbstbewusstsein auftritt? Sehen Sie sich. Wie kommt es, dass das Selbstbewusstsein emergiert? Und sie sagt, das spricht davon, es gibt günstige Umstände, favorable circumstances, und dann entsteht Selbstbewusstsein. Deswegen führt sie das hier auch jetzt an, führt er das hier jetzt an, die appropriate social surroundings, die vorhanden sein müssen. Also ganz interessant, Baker hat da einen intersubjektiven Ansatz, dass sie Selbstbewusstsein nur in gewissen intersubjektiven Verbünden erst emergieren lässt. Das ist wichtig, weil sie dann nicht eine reine Subjektivitätstheorie hat. Da hat sie eine Intersubjektivitätstheorie. Also Personalität entsteht quasi Selbstbewusstsein erst dann, wenn wir uns in einem günstigen Milieu befinden, zum Beispiel in einem Sprachraum, wo man miteinander redet, wo man Kinder erzieht, wenn man mit Kindern spricht, sowas. Das hat er jetzt praktisch uns mitgeteilt, weil sie in ihrem Text, den wir gelesen haben, da jetzt nicht so ausdrücklich drauf eingegangen ist. Ja?
Und dann waren wir Personen und dann haben wir Selbstbewusstsein.
Gut.
Also sie müsste sie doch sagen, dass das Tier, das in der Höhle mit den Affen aufwächst, von uns zu unterscheiden ist. Wie sie es unterscheidet, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Also sie möchte es natürlich ganz gerne als Menschen haben, sicherlich. Aber müsste sie doch unterscheiden, wenn der arme Junge da mit den Affen zusammenliegt und bleibt in der rudimentären
Person. Genau, der wäre keine Person, wahrscheinlich. Aber er wäre halt, da muss man nicht unterscheiden, er hätte eben die Remote Capacity.
So,
also da muss man die In-Hand und Remote Capacity.
Deswegen macht sie das ja mit der Evolution an diesem einen Punkt. Waren wir dann alle schon ausgestattet mit der Remote Capacity? Und dann sind wir alle so auch remotely.
Genau, letztlich. Richtig. Also da geht sie, hat sie eigentlich so ein Argument, was die Art, die Art betrifft. Mhm. Ne? Also ein Mitglied dieser Art.
Das zusammenpasst mit den hier angeführten Social Surroundings, die ja doch eher situativ sind und in der eigenen Periode des Lebens auch
treten,
nicht evolutionär.
Ich glaube, sie meint damit, oder er sagt jetzt ja, sie spricht von Milieus, favorable circumstances, also sobald irgendwelche Kulturen ausgeprägt wurden, sobald der Homo sapiens Kulturen ausgeprägt hat, Sprache, Rechtssystem, in einem anderen Zitat ging sie darauf ein, kodifiziertes Recht, so, solche Punkte, das war einerseits ein Zeichen für Selbstbewusstsein, also so eine Manifestation, andererseits aber auch die Bedingung wiederum für die Entwicklung von Selbstbewusstsein. Also es beißt sich den Schwanz ein bisschen, gell? Weil um diese favorable circumstances zu haben, die Selbstbewusstsein konstituieren, brauche ich erstmal Selbstbewusstsein. Wo kommt das her? Ja? Also man kann es nicht nur auf solche Umstände zurückführen, sondern es muss auch ein evolutionärer Sprung gewesen sein. Also es wird irgendwie sich so gegenseitig bedingt haben. Aber gegenseitiges Bedingen wiederum heißt, dass es nicht so der Sprung ist, plötzlich, dieses plötzlich. Wenn sich es gegenseitig bedingt.
Und in dem anderen Zitat war es eben dieser Sprung.
Ja, genau. Ja.
Also,
ja, dann müsste man vielleicht noch andere Stellen, sie äußert sich meines Wissens auch nicht explizit jetzt zu diesen Fragen der Genese. Sie sagt, es war einfach mal irgendwann. Und wir können das ziemlich genau festmachen anhand von kulturellen Produkten. Sie sagt auch zum Beispiel, sie weiß nicht ganz genau, wann aus einem Kind eine Person wird. Das ist, sie gibt da so Annäherungswerte, aber sie hält sich da ein bisschen zurück, was diese exakten Werte anbelangt. Ja. Wollen wir das vielleicht noch lesen? Mhm. Genau, das noch.
Consider one more sentence. Six dogs are sentient. Is this to be understood by analogy with four or by analogy with five on vague view? If dogs are sentient in the strictest sense in the way in which human beings are primates, we ask wonder why human beings are not. The alternative is that dogs are sentient only in the sense in which human beings are sentient. Insofar as they constitute beings of some other sort that are sentient, strictly speaking. In that case, there must be things, non-dogs, strictly speaking, that stand to dogs as human people stand to human animals. The view that you and I are animals in the strict sense, at least, has the small advantage of enabling us to construe all of 1 to 6, as well as the claim that I was once a fetus at face value.
Mhm, danke. Also, was sagt er jetzt hier? Also was ist sein Ziel sozusagen? Das ist schon ein kompliziertes Argument. Was ist sein Ziel jetzt jedenfalls, wenn Sie mal das Ende lesen von diesem Zitat? Also er möchte einfach zeigen, dass wenn wir uns diese ganzen Punkte, die wir noch nicht ganz verstanden haben, also auch, die widersprechen sich offensichtlich, je nach Ansicht. Wir kriegen die nicht alle unter einen Hut, das ist so der Punkt. Wir kriegen die nicht alle unter einen Hut, unter Konstitutionsthese und unter Kartesianismus. Und er sagt jetzt offensichtlich am Ende, wenn wir uns Satz 1 bis 6 anschauen, dann kann allein die Animalismustheorie die gleichermaßen berücksichtigen, während die anderen Theorien Probleme haben, die unter einen Hut zu bekommen, stimmig in sich zu integrieren. Das ist so dieses Argument. The view that you and I are animals, in a strict sense at least, has the small advantage. Das ist ein bisschen ironisch gemeint, glaube ich. At least has the small advantage to enabling us to construe all of 1 to 6, as well as the claim that I was once a fetus at face value. Das ist, glaube ich, ja. Ich möchte sagen, dass seine Theorie eben diesen ganzen problematischen Ansätzen, da ist nicht ganz klar, inwiefern bin ich das, hier nochmal zurück, inwiefern wiege ich 150 Pfund, inwiefern bin ich empfindsam, dass ich die alle ohne Probleme unter einen Hut bekomme. Das scheint hier so das Argument zu sein. Ja, dann lesen wir vielleicht nochmal das nächste Zitat.
I do not understand his relation. Relation is that I do not understand
how two indistinguishable material objects, das ist ein bisschen durcheinander geraten.
material objects in identical surroundings, such as a human person and a human animal, could nevertheless belong to different kinds.
Vielen Dank. Sie haben damit eine robuste Erste-Person-Perspektive zutage gelegt, indem Sie diesen Satz hier, diese Sätze hier entziffern konnten. Also, das einfache Argument ist, er versteht nicht, was Konstitution bedeutet. I do not understand this relation. Ja, versteht er einfach nicht. Und er sagt, reinterpreting words like is does nothing to make this idea more intelligible to me. Ja, also, das jetzt im Sinne von abgeleitet haben, unabgeleitet haben, sagte, das macht ihm die Sache nicht klar. Die Frage ist einfach, die Frage kann man auf folgenden Punkt bringen. Wie kann man so eine modale Aussage, etwas auf eine solche Weise oder auf eine solche Weise zu haben, wie kann man diese eigentlich modale Aussage, die eigentlich eher so etwas wie akzidentell zu sein scheint, etwas kann diese Eigenschaft an diese, also eine modale, jedenfalls perspektivistisch, sondern eigentlich epistemische Theorie, müsste man sagen. Auf diese Weise ist eigentlich eine epistemische Aussage. Wie kann man die so stark ontologisch vertreten, wie Baker es tut? Das ist eine modale Aussage, epistemisch. Wie kann die so starke identitätskonstituierende Konsequenzen haben? Sie scheint so eine epistemische Theorie zu ontologisieren. Ja, und das ist, glaube ich, für Olson zu stark, diese Ontologisierung. Ja. Vielleicht lesen wir noch das nächste Zitat, dann müssen wir auch Schluss machen.
I call the conclusion that you and I are animals and that psychological continuity is relevant to our persistence. The theological view. Baker says that this view forces me into a dilemma. On the one hand, she argues I cannot plausibly say that being a person is the same as being a human animal. For all I know, there are or could be gods, angels, or rational Martians, which would presumably be people but not human animals. And fetuses and human vegetables are human animals that could reasonably be said not to be people. Thus, I have no objection to saying that the two properties are different.
Mm-hmm. Vielen Dank. Ja, wie kann man das noch etwas weiter verstehen? Vielleicht noch das nächste noch kurz lesen.
On the other hand, if being a person is something more than being a human animal, I assume she means something or other than. Baker finds it difficult to see how a biological view is a view of personal identity at all. It is true that the biological views says nothing about the identity of non-human people, gods or angels, and that it does say something about the identity of certain things that might not be people, fetuses and human vegetables. Thus, it may not be a view about the identity of all and only people. In that sense, there is perhaps some justification in the claim that it is not a view of personal identity. But it don't see this as an objection. On my view, there are no conditions under which necessarily all and only people persist, any more than there are conditions under which necessarily all and only plumbers are all and only flying things persist. Nonetheless, the biological view is a theory of personal identity, in the sense of purporting to state the persistence conditions of some people, namely ourselves, and in the sense of being in competition with diseases, such as the standard view that purport to give the conditions of personal identity strictly so-called.
Vielen Dank. Da vielleicht noch ganz zum Schluss noch ein bisschen was dazu. Haben Sie hier noch Bemerkungen? Also was gesteht er ein sozusagen? Schauen Sie mal hier. In that sense, there is perhaps some justification in the claim that it is not a view of personal identity, seine Theorie. But I don't see this as an objection. On my view, there are no conditions under which necessarily all and only people persist any more than there are conditions under which necessarily all and only plumbers and all and only flying things persist. Nonetheless, the biological view is a theory of personal identity in the sense of purporting to state the persistent conditions of some people, namely ourselves, in the sense of being in competition with these and as the standard view und so weiter. Was sagt er also? Baker hat ihm vorgeworfen, er hätte keine Theorie über personale Identität. Was sagt er dazu?
Ja, also im Prinzip, dass er ihm damit recht hat, dass aber dieser Vorwurf von ihr, wo er so stimmt, keine Einwand hat. Ja, ich weiß gar nicht, sein Vornamen war und irgendwie Bedingungen anzugeben, unter denen er nicht überlegt, nur dann eine Person ist.
Genau, also das ist ganz interessant, dass er ihr da recht gibt, sie aber zugleich doch zurückweist, diese Kritik. Er will offensichtlich eben die eigentliche Identität angeben und nicht nur die Personalie. Geht
da nicht vielleicht diese Geologische Union, die Identität von Konzept aus Homo generatoren, dass nur von dem Mensch aus dem Menschen vorkommt? Also es ist so irgendwie genetisch die Person weitergegeben.
Ja, er würde auch gar nicht sagen, die Person, sondern er würde sagen, das menschliche Tier, genau, und unter bestimmten Umständen entwickeln sich personale akzidentelle Eigenschaften, personale Rollen, und unter bestimmten nicht. Aber es kann schon sein, dass er da so ein genetisches Argument hat, also in der Art. Er hat eben sehr biologisches. Ne? Und es würde insofern passen, als er sagen würde, er würde ja sagen, Ontology need, oder personal ontology needs to follow biology. Er würde sagen, es muss der Biologie folgen. Also könnte man auch sagen, muss Personalität etwas mit Abstammung zu tun haben, in diesem Reproduktionsverhältnis. Was Baker nicht sagen würde in diesem Sinne. Gut, vielleicht dadurch, dass ich sagen würde, es gibt diese Remote Capacity, diese Potentialität. Aber sie fragt nicht so sehr nach der Genese, sie fragt mehr oder weniger, ab wann tritt eine erste Personperspektive auf? Und dann ist das Entscheidende da. Und erste Personperspektive ist eben nichts, was geboren wird oder so. Und das entsteht eben emergent, plötzlich, sagt sie, man muss das in Frage stellen, unter günstigen Umständen. Da haben wir also ein guter Punkt, immer noch die Frage, wie treten Personen, wie treten die eigentlich identischen Wesen in die Existenz? Und da gibt es Unterschiede. Ja, und bei Baker ganz wichtig, ganz klar, diese Verkopplung von epistemischen Fähigkeiten, wie Selbstbewusstsein, das ist eine epistemische Qualität, mit ontologischen. Also dieses Selbstbewusstsein bekommt so eine ontologische Dimension, dass man sich fragen kann, ob das nicht eine Überbewertung ist, dieses Selbstbewusstseins. Das ist auch noch so eine Gewichtungsfrage. Genau, also wir müssen jetzt zum Ende kommen. Here, there's no presumably Baker thinks that an acceptable account of our identity must be an account of personal identity in the strictest sense. That is, it must say that we have our persistence conditions by virtue of being people, and must therefore apply to gods and Klingons and intelligent robots and brains in rats as well as to ourselves, but not to fetuses and human vegetables. Perhaps the motivation behind this demand is the idea that any acceptable account of our identity must explain the moral significance of our identity, and that we have whatever moral significance we have by virtue of being people. This might lead one to conclude that the conditions of our identity must derive from our being people. Also sie hätte praktisch so ein Zirkel auch wieder, oder so eine... Er würde sagen, Baker leitet unsere Identitätskriterien bereits von personal gedachten Kriterien ab. Sie hat einen Zirkel, das ist ein Zirkel, ein Zirkelvorwurf. Ne? Sie setzt voraus, dass Personen moralisch relevant sein müssen. Also ist moralische, sind, müssen, also wir müssen praktisch unsere Ontologie, Personalidentität nach bereits personalen Vorstellungen ausrichten. Dabei wissen wir eigentlich noch gar nicht, was Personal ist. So geht jedenfalls Olson vor. Das ist noch ein ganz zentrales Zitat, das Sie nochmal anschauen können. Ja, in der nächsten Sitzung lesen wir einen Aufsatz, der sich noch eher mit den praktischen Konsequenzen befasst. Also inwiefern vertritt der Animalismus eine bestimmte ethische Position, inwiefern nicht. Das wollen wir uns in der letzten Sitzung anschauen und auch Fragen zu Hausarbeiten noch Raum geben. Überlegen Sie sich also noch, ob Sie wirklich Hausarbeitsthemen haben, die Sie gerne hier präsentieren wollen, und dann können wir schauen, ob die sich realisieren lassen oder nicht. Dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Freitag und bis nächste Woche.